Gewisse Figuren gehören ja regelrecht zu Weihnachten dazu. Und dazu gehören die Hirten. Krippe, Stall, Hirten. Ich glaube, es gibt kein Krippenspiel, wo Kinder aufführen, wo es nicht irgendwo die Hirten gibt. Bei uns auch letzten Sonntag. Die Hirten gehören immer wieder zur Szene von Weihnachten dazu. Und das ja mit gutem Recht. Sie kommen ja auch im biblischen Bericht der Geburt von Jesu durchaus vor und spielen eine entscheidende Rolle. Die Hirten an Weihnachten. Heute möchten wir darüber reden, dass in diesen ganzen Bildern von Krippe und Hirte aber eine andere Person auch noch ist, die von sich selber sagt, und Erik hat es ja schon eingeführt, ich bin der Hirte. Wenn wir jetzt also heute im Umfeld von Weihnachten von Hirte reden, reden wir nicht von diesen Männern hier, die gekommen sind oder von denen, die diesen Stern gesehen haben und denen die Engel begegnet sind, sondern wir reden eigentlich von dem Kind, das man jetzt wahrscheinlich auf dem Bild kaum sieht, das Kind selber, Jesus Christus, der geboren wird und der von sich selber sagt, ich bin der Hirte. Wir gehen, wie es Erik ja sagte, durch diese Reihe von den Worten, wo Jesus sich selber beschreibt mit diesen Worten, ich bin. Denn wir haben uns gedacht, wenn wir an Weihnachten uns erinnern an die Geburt von Jesus, dann sollten wir uns doch überlegen, wer ist er denn eigentlich? An wessen Geburt erinnern wir uns denn an Weihnachten? Wir erinnern uns an den, der von sich gesagt hat, ich bin die Tür, ich bin das Leben, ich bin der Hirte heute. Ich bin der Hirte. Wir möchten dazu einen Text lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 10. Und ich hoffe, dass ihr die Bibeln bei euch habt. Wir haben sie vorher nochmal versucht auszuteilen. Wir brauchen heute die Bibel wirklich, weil wir an dem Text sind und nachher auch noch einen gemeinsam lesen möchten. Und ihr könnt ja mal gut aufpassen, wo auch das Bild vom letzten Sonntag von der Türe vorkommt. Im selben Bild, im selben Zusammenhang redet Jesus von zwei Vergleichen. Den ersten Vergleich hatten wir letzten Sonntag und den zweiten Vergleich, das Bild, das uns hoffentlich länger als die Klassenarbeit bleibt, heute von dem Hirten. Ich lese also im Johannesevangelium Kapitel 10 und das ist auf der Seite 124 im Neuen Testament. Spricht Jesus selber. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte. Jetzt kommt schon dieses Wort, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie heraus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Das ist schon eine ganz entscheidende Aussage zur Funktion des Hirten. Wir werden darauf nachher noch einmal zurückkommen. Er folgt, er geht voraus, sie folgen nach und sie kennen seine Stimme. Vers 5. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm. Übrigens, wenn so Fahrradfahrer bei so Herden vorbeifahren, ist es manchmal der Fall, dass die Schafe dann irgendwo hinrennen und überhaupt nicht diesem Fahrrad nachlaufen, sondern sie laufen diesem Hirten nach. Also einem Fremden, dem Erik mit seinem Fahrrad, folgen sie nicht, sondern sie fliehen von ihm. Ich weiß nicht, ob es stimmt in diesem Fall. Auf jeden Fall, denn sie kennen seine Stimme natürlich nicht und sie folgen der Stimme des Hirten. Vers 6, dies Gleichnis, also dieses Vergleichen von ihm mit dem Hirten, dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden es aber nicht, heißt es hier, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jetzt kommt der Gottesdienst letzten Sonntag, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die von mir gekommen sind, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das ist eine Bild, das Jesus nutzt im Zusammenhang mit dem Bild der Herde, der Schafe, des Hirten, dass er die Türe ist. Und jetzt kommt gleich das andere Bild, das er dazu nimmt. Vers 10, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und umzubringen. Ich, Jesus, bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Ich bin Der gute Hirte, Vers 11, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Im Vergleich dazu, Vers 12, der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Gegensatz dazu wieder Jesus, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich kenne den Vater, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, und sie muss ich auch herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Da entstand abermals Zwietracht unter den Juden wegen dieser Worte. Viele unter ihnen sprachen, er hat einen bösen Geist und ist von Sinnen. Was gehörte ihm zu? Andere sprachen, das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann denn ein böser Geist die Augen der Blinden auftun? Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem und es war Winter. Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus? So sag es frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von, es kommt wieder das Bild, ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meines Vaters Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Das ist der Text, in dem Jesus das Bild des Stall oder der Herde, der Schafe, des Hirten, auch der Diebe, die kommen, die bösen Tiere, die angreifen, wo Jesus dieses Bild nutzt und für sich selber zwei Vergleiche anstellt. Eben der eine Vergleich, die Türe vom letzten Sonntag, und heute der Vergleich mit dem Hirten. Wenn Jesus also von sich selber sagt, er ist der Hirte, was meint er damit? Es ist so, wie Erik ja sagte, uns ist heutzutage dieses Bild des Hirten oder Schäfers, Schafherde, das ist nicht mehr ganz so geläufig. Ab und zu sehen wir es irgendwo rumlaufen, die Schafe, aber es ist nicht ein Bild oder ein Ereignis, das uns täglich betrifft und in dem wir uns sehr gut auskennen. Was will also Jesus damit sagen, wenn er sagt, ich, Jesus, bin der Hirte? Er sagt übrigens auch, was wir manchmal nicht so gerne hören, ihr seid die Schafe. Das sagt er nicht so direkt, aber er sagt es im Prinzip auch. Aber er sagt, ich bin der gute Hirte. Mir sind drei Aussagen in diesem Text von Jesus, wo er sich als Hirte beschreibt, wichtig, wie er sich als Hirte versteht. In Vers 3 heißt es hier, dem macht der Türhüter auf und die Schafe, und jetzt kommt es, die Schafe hören meine oder seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Vers 4 auch, und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihnen nach. Ihr kennt ja dieses Bild, das ist so ein klassisches Bild, hier der Schäfer mit seinem Stab, zu dem kommen wir nachher gleich noch, und hier die Schafe, die so hinterherlaufen. Die hören seine Stimme und folgen ihm nach. Interessant ja auch, dass da gar nicht mehr viel anderes notwendig ist, keine Zäune oder irgendwas, sondern der Hirte läuft, der Schäfer, und die Schafe marschieren alle relativ brav hinterher. Hier beschreibt Jesus so, die Schafe hören meine Stimme oder die Stimme des Schäfers, des Hirten. Er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Ich habe vor kurzem gehört, glaube ich, Claudia hat mir das gesagt, dass Hören und Riechen etwas vom Ersten ist, was ein Mensch lernt, und etwas vom Letzten, was er wieder verlernt. Ein Baby schon im Bauch der Mutter hört die Stimme der Mutter und ihr kennt es alles. Nichts wenn das Kind dann geboren ist, nichts tröstet so sehr, nichts beruhigt das Baby so sehr, nichts braucht das Baby mehr zum Einschlafen als die Stimme, die Gegenwart der Mutter. 9 Monate lang hat es diese Stimme gehört, es ist vertraut. Es kann nicht richtig verstehen, dass es jetzt die Mutter ist und dass es da besonders sicher ist, aber allein diese Stimme gibt Vertrautheit und Geborgenheit. Und genauso ist es auch wieder am Ende des Lebens. Debbie ging vor einigen Wochen zurück zu ihrem Vater in den USA, der ja sehr stark Alzheimers dement ist. Er kann nicht mehr verstehen, dass sie in Deutschland wohnt und meinen Namen kennt er schon lange nicht mehr, weiß vielleicht nicht mal, dass ich mit Debbie verheiratet bin. Unsere Kinder kennt er auch nicht mehr, der Opa, der Grandpa. Aber die Stimme von Debbie gibt ihm was Vertrautes. Da ist eine Beziehung, er kann das nicht mehr beschreiben in seinem Alzheimers, aber es ist etwas Vertrautes, eine Beziehung, die entstanden ist über 90 Jahre oder bei der Debbie sind es jetzt 50 Jahre. Er hat diese Stimme gehört und erkennt sie. Ist für mich ein Bild unserer Beziehung zu Jesus Christus, zu unserem Herrn. Er sagt hier, meine Schafe kennen meine Stimme. Man sagt, also ich bin ja kein Schäfer, aber man sagt, dass Schafe das tatsächlich so tun, dass sie der Stimme des Schäfers, des Hirten, den sie gut kennen, hinterhergehen. Sie folgen dieser bekannten Stimme. Es gibt die Geschichte eines Schafhirten in der Zeit des Nazireichs und eines Morgens ist er aufgewacht und seine ganzen Schafe waren gestohlen, sie waren weg. Dann ruft er seinen Freund und sagt, was mache ich, meine ganze Schafe, es war sein ganzer Besitz, sind weg. Sagt er, geh mal zum Schlachthof, vermutlich sind sie alle dort. Der Mann, der Schäfer, geht zum Schlachthof und in der Tat, großer Hof und hunderte von Schafen, das ist eine wahre Geschichte, hunderte von Schafen dort am Schlachthof. Was macht er jetzt, damit er seine Schafe wieder bekommt? Kann er nicht einzeln gucken, wie die aussehen und wahrscheinlich erkennt er auch nicht alle mit Aussehen. Und dann macht er genau das. Er ruft mit seiner Stimme den Namen von jedem Schaf und interessanterweise aus diesem Gedränge von Schafen, ein Schaf nach dem anderen kommt raus und kommt zu ihm. Es hat nur seine Stimme gebraucht, um die Schafe, die zu ihm gehören, herauszuholen. Meine Schafe hören meine Stimme und er führt sie hinaus. Und ich? Höre ich die Stimme meines Hirten, Jesus? Kann ich seine Stimme unterscheiden von den vielen anderen, zum Teil auch sehr lauten Stimmen, die auf mich eindringen? Kann ich es unterscheiden von meinen eigenen, vielleicht Wünschen und Träumen? Kann ich die Stimme des Hirten unterscheiden von der Stimme, wenn ihr den Text nochmal lest, ist auch von Dieben und Räubern die Rede, die nur kommen und den Schaden oder den Schafen Schaden zufügen? Kann ich seine Stimme unterscheiden von Dieben und Räubern, die mir das Leben nehmen möchten, rauben möchten, mich ausnützen möchten vielleicht? Meine Schafe, sagt Jesus, sie kennen meine Stimme. Und es ist eine Frage der Übung vielleicht. Jürgen Werth hat gesagt, je besser ich Jesus kennenlerne, desto öfters bin ich auch bereit, auf ihn zu hören, weil ich lerne, wie unendlich gut er es letzten Endes mit mir meint. Und umgekehrt auch, sagt Jürgen Werth, je aufmerksamer ich lausche, desto ehrlicher oder je ehrlicher ich auch nach seinem Willen frage, mich also daran gewöhne an diese Stimme, desto vertrauter und vertrauenswürdiger wird mir diese Stimme. Wie spricht denn Gott? Sie hören meine Stimme und sie folgen mir. Wie hören wir Gottes Stimme? Leider spricht Gott selten, so wie die Sprecherin in der Tagesschau einfach was vorliest und uns sagt. Gott spricht anders, leiser, durch ein Wort, aus seinem Wort vielleicht, durch andere Menschen, die uns kennen und uns Ratschlag oder Hilfe geben. Unzählige Menschen über die 2000 Jahre Geschichte der Christenheit. Unzählige Menschen werden bekennen, wie dieses alte Buch der Bibel, 2000 Jahre und älter, auf einmal sehr aktuell in ihr Leben hineingesprochen hat. Wie Gott auf einmal persönlich und aktuell spricht in unser Leben. So, die Kinder sind versorgt. Vielleicht spricht Gott auch durch Predigten, vielleicht spricht er durch Hinweise von anderen Menschen, durch Liedtexte, ganz unterschiedlich, auch je nachdem, wie wir als Menschen veranlagt sind. Aber wenn Gott unser Hirte ist, dann lernen wir, seine Stimme zu hören, dass sie uns vertraut wird und wir ihr auch folgen. Ein zweiter Aspekt dieses Hirte-Sein kommt hier im Vers 10 und 11 zum Ausdruck. Da sagt Jesus, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Deshalb werden die Schafe geklaut. Ich, der gute Hirte, bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Ich bin der gute Hirte, Vers 11. Und am Ende des Textes in Vers 28 heißt es dann, und sie werden nimmermehr umkommen. Er, der gute Hirte, sorgt für uns. Mir wird nichts mangeln. Ich höre da schon Psalm 23 heraus, zu dem wir nachher gleich auch noch kommen werden. Mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, der gute Hirte. Mir wird nichts mangeln, heißt es dort. Und hier heißt es, das Leben und volle Genüge. Nun, dieser Vers ist in der Kirchengeschichte sehr häufig auch falsch verstanden worden. Nichts mangeln oder hier volle Genüge, so im Sinne von, Gott gibt mir einfach und muss mir ja schließlich alles geben, was ich gerne hätte. Wenn ich ihm darum bitte, dann wäre es noch mal schöner, wenn er mir nicht gäbe, was ich ihm gebeten hatte. Sag mir deine Wünsche so ungefähr und dann erfülle ich sie dir. Das ist hier nicht mit gemeint. Und dennoch heißt es hier, ich bin gekommen, dass sie leben und volle Genüge. Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Um ehrlich zu sein, und wenn ihr ehrlich seid, könnt ihr wahrscheinlich mit mir einstimmen, uns mangelt manchmal ja schon. Also mir mangelt es manchmal an Zeit, an Geduld, an Gesundheit vielleicht das ein oder andere Mal, Mangel an Zuwendung an anderen Menschen, Mangel vielleicht an Humor hin und wieder, Mangel an Einsicht und Weisheit. Es mangelt uns hinten und vorne, wenn wir ehrlich sind. Und dann sagt Psalm 23 einfach, gute Hirte wird nicht und es wird mir nichts mangeln. Und hier, ich bin gekommen, volle Genüge. Das ist so allumfassend, es ist alles da. Wir haben doch viele Wünsche, auch viele unerfüllte Wünsche. Gute Wünsche, unerfüllte Wünsche. Gott ist nicht einfach der Wunscherfüller für das, was wir meinen zu brauchen. Und dennoch gilt, wir kommen gleich bei Psalm 23 noch einmal drauf zurück, dennoch gilt, mir wird nichts mangeln, volle Genüge. Mit all diesen offenen Fragen, mit diesen unerfüllten Sehnsüchten und Wünschen, mit dem Leiden vielleicht, mit den Dingen, die wir uns anders wünschen würden, Geborgenheit und in diesem Wort Fülle, Erfüllung, die Fülle, volle Genüge, heißt nicht immer alles haben, was wir brauchen, aber heißt Zufriedenheit, heißt Erfüllung, heißt beim guten Hirten angekommen zu sein, zufrieden zu sein, nach Hause gekommen zu sein. Es ist alles da, was ich brauche, wie beim Kind, bei der Mutter mit der Stimme von vorher, volle Genüge. Die Mutter ist auch nicht perfekt, aber es ist in Ordnung, wenn das Kind bei der Mutter ist. Es ist zu Hause. Ein weiterer Aspekt, den Jesus hier in diesem Text in Johannes 10 erwähnt, Er spricht sehr häufig, mehrere Male hier davon, dass er sein Leben lässt. Das Leben der Schafe ist Jesus so wichtig, sagt er hier, ich bin der gute Hirte, dass er sein Leben lässt für die Schafe. Vers 11, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben. Vers 15, ich lasse mein Leben für die Schafe. Vers 17, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse. Vers 18 erklärt er dann, dass er es von sich selber gibt, dass er nicht gezwungen wird, sondern freiwillig sein Leben gibt. Und er schließt dann diesen Abschnitt ab und sagt, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Jesus spricht davon, dass die Liebe als Hirte uns gegenüber so weit geht, dass er sein Leben lässt für die Schafe. Er lässt und gibt sein Leben für uns. Und wenn wir dann Johannes 3,16 im Kopf haben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, gibt, leben lassen, damit alle, die daran glauben, nicht verloren sein müssen, sondern ewiges Leben, ewig Leben haben. Der Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Ein Schaf ohne den Hirten, das geht eigentlich zugrunde. Ein Schaf kann nicht einfach so für sich alleine leben. Und deshalb sagt die Bibel an einer anderen Stelle auch sehr deutlich und sehr krass, vielleicht für uns fast unangenehm krass, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Ganz einfach. Es gibt ein Entweder-Oder. Es gibt die Menschen, die dieses Lassen des Lebens, das Jesus hier angekündigt hat, für sich persönlich in Anspruch nehmen und diesen Hirten kennengelernt haben in dieser persönlichen Beziehung. Und ihnen ist versprochen, ewiges, erfülltes, unbegrenztes Leben. Jesus benutzt ja dieses Bild des Hirten manchmal auch, um zu sagen, dass er den Schafen nachgeht. In einer anderen Geschichte erzählt er von 99, die zurückbleiben, und Jesus sucht das verlorene Schaf. Er geht jedem Einzelnen nach, nicht eine Massengeschichte, sondern jedes Einzelne ist ihm wichtig. Nun, dieses Bild dieses Hirten, das war natürlich damals zur Zeit Jesus ein sehr, sehr bekanntes Bild, das die Leute gut kannten von ihrer täglichen Arbeit. Es ist auch ein Bild im Alten Testament. Wenn ihr mal das Alte Testament lest, achtet mal ein bisschen auf dieses Bild des Hirten und Schafe. Das kommt sehr, sehr häufig vor, dass Propheten davon reden, dass wir sind wie Schafe ohne Hirten zerstreut, die nicht richtig wissen, wo sie hin sollen. Jesus, Gott, der sich immer wieder anbietet, Hirte dieser Schafe sein zu wollen. Und wahrscheinlich der bekannteste Text im Alten Testament zu dem Thema Hirte ist ein Text, den ihr wahrscheinlich alle auswendig kennt. Das ist der Psalm 23. Und ich finde es frappierend. Achtet mal drauf, diese Aussagen von Jesus hier zu sich als Hirte, wie das mit Psalm 23 zusammenhängt. Super spannend. Ich bin der Hirte, sagt Jesus. Und wenn wir jetzt den Psalm 23 lesen, dann lesen wir ja den Psalm von jemand, der Hirte war. Also David hat ja von Kind auf die Schafe seines Vaters gehütet. Er kannte genau, was ein Hirte tun muss und was ein Hirte lieber nicht tut, was ein guter Hirte Gutes für die Schafe tun kann und was einen guten Hirten von einem nicht ganz so guten Hirten ausmacht. Für David war das ganz normales Lebensgefühl. Das kannte er seit Kindheit auf. Das war sein Job, sein Beruf, bevor er nachher König wurde. Und er beginnt ja diesen berühmten Psalm mit diesem Satz, der Herr ist mein Hirte. Und ich habe jetzt mal das Wörtchen mein unterstrichen. Und das ist mir auch wichtig, wenn wir heute Morgen über Hirte reden. Wir können lange theoretisieren, was ein Hirte muss und tun. Am Ende des Tages, am Ende dieses Gottesdienstes ist die Frage, ist er eigentlich mein Hirte? Die Lehrer würden sagen, das ist ein Person, wie heißt das Dingens, ein besitzanzeigendes Fürwort, ein Pronomen. Da musste ich nachgucken, weiß ich nicht immer auswendig. Es ist das Wort mein. Er ist mein Hirte. Hätte auch sagen können, der Herr ist ein Hirte, den wir jetzt mal von der Distanz betrachten. Sagt der David nicht, sondern er sagt, der Herr ist mein Hirte. Und wir möchten jetzt diesen Psalm lesen. Und zwar so, deshalb auch braucht ihr jetzt die Bibeln. Die Männer lesen, wenn das Wort er kommt. Das könnt ihr euch merken, er so ein bisschen männlich. Er, also ihr schlagt auf, Psalm 23. Das ist im Alten Testament auf der Seite 562, Psalm 23. Und jetzt lesen die Männer, ich lese den Text vor und die Männer stimmen mit mir ein, wenn das Wort er vorkommt. Und die Damen stimmen mit mir ein, wenn das Wort du. Frauen sind beziehungsorientierter, dann dürfen die beim du das sagen. Achtet aber mal drauf, das ist kein Witz, das ist wirklich eine ganz entscheidende Sache hier bei diesem Psalm. Ich habe das neulich entdeckt und ich bin total fasziniert von diesem Gedanken. Achtet mal, was euch auffällt dabei. Wir lesen diesen Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ist euch etwas aufgefallen? Haben die Frauen am Anfang gelesen? Haben die Männer am Ende gelesen? Der Psalm beginnt, ich erkläre das dann gleich noch, der Psalm beginnt mit er und er endet mit du. Und wo kommt die Wende? Ab welchem Vers kommt das er zum du? Im finstern Tal. Das finde ich super spannend. Er, finsteres Tal. Und ab dem finsteren Tal wart ihr Männer ruhig, da haben nur noch die Frauen gelesen. Du. Das heißt, Psalm 23 wird das er zum du, und zwar genau im finstern Tal. Ist das super spannend. Und übrigens, wenn wir das dann mal so aufzeichnen, also so wird der Psalm jetzt gelesen, mir wird nichts mangeln, er gibt uns frische Auen, grüne Auen, frisches Wasser, erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße, dann kommt das finstere Tal und wenn wir jetzt wieder weiter hier nach oben gehen, kommen immer die entsprechenden auf der linken Seite. Führt auf rechter Straße heißt beim Du der Stecken und Stab. Wir kommen gleich noch dazu, dass der Stecken und der Stab ein Teil war, das der Hirte hatte, um die Schafe zu führen, um sie in die richtige Richtung zu bringen. Frisches Wasser, Erquicken der Seele. Hier heißt es vom Tisch, vom Essen, vom Feiern, vom zu sich nehmen, könnte man sagen. Ähnlich wie hier bei der grünen Aue und dem frischen Wasser. Und wenn es hier von nichts mangeln hieß am Anfang, dann heißt es am Ende, dass der Becher voll ist und das Haupt mit Öl gesalbt ist. Und es endet dann, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Übrigens Johannes 10, wo es hieß, und niemand wird sie aus meines Vaters Hand reißen. Diese Hirte-Schaf-Beziehung geht nicht zu kaputt. Die wird anhalten. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich finde das super spannend. Mir wird nichts mangeln. So beginnt dieser Psalm. Und wir sind jetzt wieder bei dem Thema von vorher, von Johannes 10. Ich bin gekommen, sagt Jesus, ich bin der gute Hirte, um volle Genüge. Psalm 23, nichts wird mangeln. Wir haben ja schon gesagt, uns mangelt, wenn wir ganz ehrlich sind, ganz viel. Wir kennen Mangel, ob wir es zugeben oder auch nicht. Und wir haben vorher schon gesagt, Gott ist nicht der Kaugummiautomat, oben Gebet rein, unten die Erhörung raus, muss ja so sein, weil ich oben ein Gebet reingeschmissen habe. Gott ist Gott. Volle Genüge, nichts mangeln, trotz Leid in meinem Leben, Krankheit, Personen, die ich verloren habe, trotz Not vielleicht, trotz anderen Dingen, die mich beschäftigen. Mir hat es geholfen, mal bei diesem Psalm einen Doppelpunkt zu machen nach diesem Mangeln. Ich lese das jetzt inzwischen so. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und zwar deshalb, weil grüne Auen, frisches Wasser, Seele wird erquickt, rechte Straße, auch im finstern Tal ist er da. Mir wird nichts mangeln. Das finstere Tal wird nicht verschwiegen. Hier, die Feinde werden nicht verschwiegen. Aber im Angesicht der Feinde, trotz dass es Feinde gibt, trotz dass es Schwierigkeiten gibt, bereitet mir Gott einen Tisch. Der Becher ist voll. Mir wird nichts mangeln. Vielleicht spüren wir jetzt so ein bisschen etwas von dieser Beziehung zu diesem Hirten, der uns das gibt, was wir brauchen, dass wir das haben, was notwendig ist. Mir wird nichts mangeln. Die Straße unseres Lebens ist nicht so eine vierspurige Schnellstraße hin zu irgendeinem Schlaraffenland. Das ist manchmal sehr kurvig, sehr hügelig mit allem Möglichen, was in dieser Straße aufkommt. Und wir wissen, er führt mich auf dieser Straße. Selbst im Tal ist er da, weil sein Stecken und Stab da ist. Du bist bei mir. Der Becher ist voll. Du füllst meinen Becher voll. Interessant ja noch bei diesem Haupt mit Öl. Ich werde jetzt einfach ein paar kurze Dinge noch sagen. Da könnte man sehr, sehr viel sagen zum 23. Psalm natürlich. Aber vielleicht ein paar Dinge, die wir nicht so immer schon gehört haben. Das Haupt mit Öl, habt ihr euch schon mal gefragt, was das heißt? Wir denken dann an Make-up und Gel in den Haaren, irgendwie sowas vielleicht. Öl mit Haupt. Ich schmiere selten Öl auf mein Haupt. Was ist das? Wozu benutzt ein Hirte Öl? Für das Haupt, für das Gesicht der Schafe? Ist ein bisschen ekelig, muss ich jetzt gestehen, was jetzt kommt. Es sind im Prinzip die Fliegen. Ja, die Fliegen, die sich auf den Kopf des Schafes setzen. Die Schafe haben ja vorne viel Fläche ohne Haare. Das lieben die Fliegen. Und die setzen sich dahin und legen auch ihre Eier und dann werden da Larven draus. Diese Würmchen gehen dann ins Gehirn und nerven diese Schafe zu Tode. Die rennen dann wie verrückt durch die Gegend und schon die Fliege nervt, wir kennen das ja. Es hat ja ein Schaf nicht so eine Hand, wo man so eine Fliege mal wegscheuchen kann, sondern die gehen dann an irgendeinen Baum oder irgendwie und versuchen sich da zu helfen. Und was tut ein guter Hirte? Ein guter Hirte zu der damaligen Zeit, der nimmt etwas Öl mit noch ein paar anderen Dingen mit dazu und schmiert es auf diese etwas feuchte Schleimhaut der Schafe, dass die Fliegen weggehen. Es ist eine Mischung aus Öl und Teer, auch was relativ eklig ist, aber es hilft den Schafen, dass diese Fliegen sich dort nicht niederlassen. Er salbt mein Haupt mit Öl. Er guckt, dass es mir gut geht. Wir kennen diese nervigen Fliegen in unserem Leben. Kleinigkeiten, die uns auf die Palme bringen. So eine Mini-Fliege kann ja, wenn sie abends im Schlafzimmer ist, ja fürchterlich. Und so ist es ja im Leben manchmal auch. Kleine Dinge, die eigentlich völlig belanglos sind, die uns nerven und uns zur Weißglut bringen. Öl auf mein Haupt. Zur Ruhe kommen. Beruhigen. Gottes Geist, der in mir wirkt und Früchte zur Entfaltung kommen lassen möchte, wie Liebe, Freude, Friede, Sanftmut. Ich brauche das. Ich brauche dieses Öl auf meinem Kopf. Öl übrigens auch für Wunden heilen. Und gerade am Kopf sind die Wunden besonders gefährlich, auch für die Schafe. Ein guter Hirte versorgt die Schafe in jeder Hinsicht. Öl auf unsere Wunden heißt heilen. Gebrochenes, zerbrochenes, kaputtes Scherben wieder heil. Der Becher ist voll. Mir wird nichts mangeln. Haupt auf mein Öl. Er, grüne Auen, frisches Wasser, erquickt meine Seele. Wir brauchen das. Und vielleicht kann es auch gerade Weihnachten eine solche Oase sein. Wir brauchen diese Oasen im Alltag. Zeit der Stille. Übrigens wieder, wo wir die Stimme des Hirten hören. Es geht nicht nur um Meditation und Abschalten und Entschleunigen. Das ist manchmal auch wichtig. Aber es geht um das Hören der Stimme. Das Lernen, auf diese Stimme zu hören. Ich wünsche euch, ich wünsche mir, dass Weihnachten so etwas wieder wird. Grüne Aue, frisches Wasser, erquicken unserer Seele. Ich glaube, wir brauchen das. Er möchte das tun. Der Tisch ist gedeckt. Du bereitest mir einen Tisch. Das Bild ist eine Festtafel, eine Einladung. Es ist gerichtet, kommt zu diesem Tisch. Das ist das Bild hier. Ein Fest vor den Augen der Feinde. Und ich habe es vorher schon gesagt, der Gedanke ist hier nicht so, da, ich habe was zu essen und du nicht. Das ist nicht der Gedanke hier vor den Feinden, wie so Neid zu erzeugen, sondern der Gedanke ist, die Feinde sind da. Und im Orient war eines der wichtigsten Dinge, wenn ich Gastgeber bin, dass ich die Gäste schütze. Lest mal die Geschichte von Lot im Alten Testament, wie er seine Gäste schützt. Klassisch. Der Gastgeber schützt, auch wenn draußen Tiere kommen oder wenn irgendwas anderes da ist, der Gastgeber schützt seine Gäste. Er bereitet einen Tisch, es ist gerichtet und ist der Schutz vor den Feinden ist da. Wieder nichts mangeln, der Becher ist voll. Du bereitest vor mir einen Tisch. Die Probleme sind nicht weg. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass in Deutschland Weihnachten die Zeit der höchsten Suizidraten ist in Deutschland. Auf einmal bricht es auf, wenn Familien kaputt sind, wenn Menschen einsam sind, wenn sie nirgendwo haben, wo sie hingehen können. Diese Not, dieses Zerbrochensein unserer Gesellschaft wird an Feiertagen wie Weihnachten so besonders deutlich. Und dann lädt uns dieser Hirte ein und sagt, ja, das ist so. Feinde sind da und das sind nicht immer Menschen, diese Feinde. Das können einfach Dinge sein, die uns anfeinden, die uns Schwierigkeiten machen, die uns Not machen. Aber ein Tisch ist bereitet. Weihnachten heißt, ich bin der gute Hirte, der dir einen Tisch bereitet. Ich lade dich ein und ich schütze dich vor den Feinden. Im Angesicht all dessen, was uns plagt, was uns Not macht, was wir gerne weg hätten, der Tisch ist gedeckt. Jesus sagt an einer anderen Stelle mal, ich bin der gute Hirte in der Welt, habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Tisch ist gedeckt im Angesicht der Feinde. Er führt uns auf rechter Straße. Du bist bei mir, dein Stecken. Ich habe mal das Bild von vorne vergrößert. Man sieht es nicht ganz so gut. Vielleicht die vorne können sehen, da ist dieser Stecken. Und dieser Stecken hat unten so einen Haken. So ein ganz typischer Schäfer- oder Hirtenhaken. Sieht genau so aus. Das ist hier gemeint mit diesem Stecken. Dein Stecken und Stab, die sind da und die trösten mich. Dieser Stab hat eine ganz wichtige Funktion für einen Hirten, für einen Schäfer, habe ich mir sagen lassen. Zum Beispiel, wenn ein Neugeborenes, die neugeborenen Schafe können ja nicht wieder aufstehen, wenn sie hingefallen sind, dann nimmt der Schäfer diesen Stab und richtet das junge Babyschaf wieder auf, damit es nicht wie er selber riecht, nach seinen Händen und die Mutter womöglich noch dieses Schaf ablehnen würde. Es wird auch benutzt, um Schafe einzufangen, wenn sie irgendwo wegrennen wollen, dann nutzt man diesen Haken da unten, um das Schaf einzufangen. Auch wenn ein Schaf sich irgendwo verheddert hat und nicht mehr rauskommt, nutzt der Schäfer diesen Haken, um das Schaf zu befreien. Und es wird auch benutzt, und vermutlich ist das so der Schwerpunkt dieser Aussage mit dem Stecken und dem Stab, die mich trösten, der Schäfer, und man sieht es hier so auch ein bisschen, der hält diesen Stab davor, dieses Schaf. Und damit weiß das Schaf, wo es lang gehen muss. Das kann man sich so vorstellen, wie diesen Stab so ein bisschen sanft so an die Flanke vom Tier zu drücken oder zu halten, gerade wenn es irgendwie enge Stelle ist oder über eine Brücke oder über in ein enges Tor, da nutzt der Schäfer diesen Stab, um die Schafe dahin durchzuführen. Und deshalb, hier heißt es, führt mich auf rechter Straße, hier ist vom Stecken und vom Stab die Rede, von diesem Führen, wo uns Jesus braucht. Erinnert euch noch hervor, Johannes 10, Vers 4, ich bin der gute Hirte, meine Schafe folgen mir, sie gehen mit mir, ich zeige ihnen den Weg, ich zeige, wo es lang geht. Das heißt übrigens auch, und das ist dann vielleicht für uns die Aussage, die nicht ganz so angenehm ist, wir brauchen diese Führung. Also wir brauchen doch nicht jemanden, der uns sagt, wie wir zu leben haben, oder? Also so fast wie so ein Navigationssystem, das sagt links, rechts, jetzt da und da. Also wir wissen doch, wie wir unser Leben leben können. Da brauchen wir doch nicht irgendwie einen Hirten, der uns noch irgendwas sagt, womöglich. Ich brauche doch keinen Besserwisser, der mir immer irgendwie reinflüstert, was ich zu tun habe. Ich weiß doch, was ich tun muss. Wenn wir das Bild ernst nehmen, dann ist dieser Stecken und Stab, dieses komm jetzt in diese Richtung, hier geht's lang, dann entspricht das dem Gedanken eines guten Hirten, der seine Schafe dorthin bringt, wo sie hingehen müssen. Schafe sind ja, ich glaube nicht, dass man sagen kann, sie sind dumm, aber Schafe können nicht trainiert werden. Man kann ein Schaf nicht wie ein Hund oder wie ein Löwe dressieren oder irgendwo trainieren. Schafe gehen einfach dem nach, was sie kennen. Und sie würden fürchterlich in die Irre gehen und irgendwo landen, wo sie nie mehr zurückfinden würden, wenn der Hirte ihnen nicht diese gute Straße zeigt. Er führt uns auf der rechten Straße, auf dem rechten Weg. Wohl dem Schaf, das einen Hirten hat und nicht einfach selber irgendwo rumläuft. Gilt eigentlich auch für uns. Und dann kommt das dunkle Tal. Und ich wanderte im dunklen Tal. Dieses Führen, also diese rechte Straße, das gilt besonders im finstern Tal. Er führt uns auf einer Straße, die auch einmal führen kann in eine solche Situation, die wir jetzt als dunkles Tal führen. Das Leben nicht einfach nur so Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist schön. Es ist Auf und Ab, es ist Schönes und Schwieriges. Beides gehört zu uns als Schafe und auf dieser Straße führt er mich. Aber ich bin nicht ohne Begleitung. Hier gleich kommt du, nachdem hier das Er zum Du wurde im finstern Tal, heißt es, du bist bei mir. Auch in diesem finstern Tal fürchte ich kein Unglück, sagt er, denn du bist bei mir. Du gehst mit mir durch dieses Tal. Ich finde noch interessant das Verb hier, es heißt wanderte. Das ist nicht Autobahn, wandern, aber es ist auch nicht stillstehen. Es ist Bewegung. Das dunkle Tal ist kein Ort, in dem wir verbleiben und verharren. Er führt uns durch. Er geht mit uns mit. Der Tisch ist vorne, der ist schon in Perspektive. Das dunkle Tal ist da. Er ist mit uns und er wandert mit, er geht mit, wie mit uns mit, durch dieses Tal und führt uns auch wieder heraus. Ich bin bei euch, sagt Jesus selber an einer anderen Stelle, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeiten. Ich werde euch nicht verlassen. Und ich möchte euch bitten, einfach das auch mitzunehmen, diesen Gedanken. Hier im finstern Tal, da ändert das Er zum Du. Nach dem Vers mit dem dunklen Tal kommt nie mehr, er tut etwas, sondern spricht David nur noch in der Du-Form. Aus dem eher distanzierten, so neutral von der Seite beobachten, was er tut, nach der Erfahrung des dunklen Tals, sagt David, du tust das für mich. Das ist wie so ein Gegenüber, da ist eine Beziehung entstanden, du und ich. Wir, könnte man fast sagen, wir gehören zusammen. Hier, vielleicht im finsteren Tal, hat David gelernt, Johannes 10, die Stimme des Hirten zu hören. Auf ihn zu hören, ihm zu vertrauen. Vielleicht hat er dieses dunkle Tal gebraucht und brauchen wir es, um bewusst auch diesen Stecken und Stab, dieses Führen zu erleben, dieses komm, da geht's lang, zu erleben und zu erleben, dass das ein guter, eine rechte Straße ist, dass Gott für mich ist und das Beste für mich bereit hat. Viele von euch, wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, so Lebenszeugnisse, Lebensberichte zu hören, ich bin mir sicher, viele würden davon berichten, dass genau im finstern Tal die Beziehung zu Gott ganz wesentliche Impulse bekommt. Da wird das Er zum Du. Du, mein Gott. Was wollte ich heute sagen? Es ging um den guten Hirten. Jesus spricht davon, dass er der gute Hirte ist. Heute am 4. Advent, Donnerstag ist Heiligabend, er der gute Hirte. Und ich wünsche mir, dass wenn wir Krippenszenen sehen die nächsten Tage, denkt einmal über die Hirten hinaus, die ihr seht als Krippenfiguren und erinnert euch vielleicht, dass das Baby, das in dieser Krippe liegt, Jesus Christus selber sagt, ich bin der gute Hirte. Diese Selbstaussage von Jesus, die fordert uns aber auch zu wie so einer Art Stellungnahme heraus. Wir können nicht beim Er bleiben. Er, der gute Hirte, er macht dieses, er macht jenes. Ich wünsche mir so sehr, dass Weihnachten jetzt auch in diesem Jahr zur Begegnung wird. Dass auch in unserem Leben dieses Er zum Du wird. Zur Beziehung zwischen dem guten Hirten und mir. Dass wir mit David sagen können, nicht der Herr ist ein Hirte, sondern wirklich voller Überzeugung sagen können, der Herr ist mein Hirte. Beziehung ist entstanden, dass du kam mit ins Spiel. Der Hirte, der sein Leben liest, davon haben wir auch gesprochen. Der Hirte, der vor den Schafen hergeht und sie ihm nachfolgen. Der Hirte, der in der Krippe liegt, ist nicht nur geboren, sondern der ist geboren, um sein Leben zu lassen, sagt Jesus ja selber in Johannes 10. Sein Leben zu lassen für uns, damit wir reich würden, haben wir vorher gesungen, damit wir Kinder Gottes sein dürfen. Ich wünsche uns allen, dass wir diese Stimme neu hören, dass wir die Stimme des Hirten hören, lernen und darauf achten lernen. Ich bin der gute Hirte und zu diesem Hirten möchten wir jetzt auch beten.